richtige Liebe, das stand auch auf dem Flyer drauf. Natürlich, ich kann nicht so gut Schweizerdeutsch. Ich versuche natürlich auf Hochdeutsch zu predigen. Ich kann auch kein Liechtensteinerisch, es tut mir leid. Aber es ist schön, bei euch zu sein und schön auch bei euch zu sein mit so einem wichtigen Thema, mit so einem wertvollen Thema. Ewige Liebe, ich habe als Deutscher, als ich in die Schweiz gekommen bin, habe ich das Lied nicht gekannt. Und dann habe ich das natürlich entdeckt, in Anführungszeichen. Eigentlich bin ich nicht so der Liebesfilm-Gucker und so. Aber das Lied bleibt einem natürlich nicht verborgen und es ist natürlich Wahnsinn, wenn man sich mal anschaut, was mit dem Lied alles gemacht wurde, oder? Das wird auf Deutsch übersetzt. Ich glaube, Jürgen Drews in der Musikantenstadel auf YouTube gibt es zig Versionen. Das Lied hat eine eigene Homepage. Da kann man sich den Text runterladen. Es wäre allein mal interessant, den ganzen Text da mal zu diskutieren und anzuschauen. Aber das wollen wir heute Morgen nicht machen. Aber ich habe gedacht, das ist ein guter Einstieg, weil es so ein bisschen was von dem vermittelt, was wir mit Liebe verbinden. Ewige Liebe, brennendes Feuer, Traumhochzeit, oder? Der Paddy Bernhard hat schon auf der Homepage schreibt, er singt das Lied auf keiner Hochzeit, braucht, hat er einmal entschieden, nie wieder wird das diskutieren. Er singt es auf keiner einzigen Hochzeit. Der könnte Woche für Woche könnte der nur dieses Lied singen, oder? Und ich denke, ich möchte gern mit uns heute über das Thema nachdenken, erst Liebesglück, dann Ehefrust, was stärkt unsere Beziehungen? Und ich glaube, das ist ein Thema von dem, was mir persönlich auch deswegen wichtig ist, weil ich davon auch selbst betroffen bin. Denn ich bin verheiratet. Es ist nicht so, dass meine Ehe am Zerbrechen ist oder am Scheitern, aber ich bin auf verschiedenen Ebenen, auf verschiedene Art und Weise betroffen. Als ich angefangen habe zu studieren, habe ich zuerst Theologie zu studieren, habe ich erst Hebräisch und Latein lernen müssen an einem Sprachenkolleg. In Stuttgart habe ich das gemacht, ein Jahr lang Hebräisch und Latein gelernt und ich hatte schnell einen Freund, Lars hieß der. Und dieser Freund, der war verheiratet, der hatte ein Kind und innerhalb dieses einen Jahres ist seine Ehe zerbrochen und ich stand daneben und konnte nichts tun. Hilflos. Das ist eine Wirklichkeit in unserer Gesellschaft. Als ich in Deutschland meinen Zivildienst gemacht habe, 1996, 97, habe ich in Hamburg 13 Monate bei der Heilsarmee gearbeitet. Mitten in St. Pauli, in der Nähe von der Reeperbahn, hatten wir ein Haus für Alkoholabhängige und ich habe viele Obdachlose kennengelernt und ich habe gemerkt, es gibt in diesen obdachlosen Schicksalen so gewisse Fixpunkte. Man kann sie kombinieren, wie man will, aber entweder man fängt erst an zu trinken, dann verliert man die Arbeit und dann geht die Ehe zu Brüche und dann die Wohnung oder man hat es in irgendeiner anderen Reihenfolge. Erst Ehe zu Bruch, dann Alkohol, dann Arbeit, dann Wohnung oder keine Arbeit, Alkohol, Ehe, Wohnung. Aber ungefähr so gleichen sich diese Biografien und das macht mich betroffen. Auch als Pastor bin ich natürlich betroffen davon. Ich darf Menschen trauen und das ist was Wunderschönes. Ich finde es wunderschön, dass wir unsere Gottesdienste auch sehr individuell gestalten können. Dass man heutzutage Eheversprechen vielleicht selber formuliert. Ich schaue dann schon, dass die richtigen Elemente drin sind. Aber man muss natürlich sich bewusst machen, das sind Inszenierungen, die wir da durchführen, oder? Die Braut im weißen Kleid. So ein bisschen klingt da immer die Hollywood-Filme an, oder? Die Traumhochzeit, durchschnittlich 25.000 Franken, gibt ein Schweizer aus für die Hochzeit. Ich bin aber auch oftmals leider Beobachter davon, dass Ehen schlecht geführt werden oder dass Ehen kaputt gehen. Und dass ich vielleicht als Pastor sogar als Letzter davon erfahre, dass es irgendwo Eheschwierigkeiten gibt und dann wird, ja, hat man vielleicht 25.000 Franken investiert in eine Hochzeit und ist nicht bereit, 2.000 Franken in der Ehetherapie zu investieren. Oder 5.000 Franken. Erst Liebesglück, dann Ehefrust. Ich habe das so formuliert, weil mir das ein Anliegen ist, dass wir darüber nachdenken, wie können unsere Ehen gelingen? Was können wir dazu tun, dass unsere Ehen gelingen, bevor es zu spät ist? Ich habe mir überlegt, darf ich das so formulieren? Das klingt ja so ein bisschen negativ. oder? Erst Liebesglück, dann Ehefrust. Aber ich habe gedacht, ja, ich kann das so formulieren, weil das ja eigentlich wahr ist. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber meine Ehe ist nicht immer nur schön. Und frustriert war ich in meiner Ehe, vor allem von mir. Ich will hier gar nicht schlecht über meine Frau reden. Sondern ich war der, wo ich gedacht habe, ja, ich bin ja der, der zuhören kann, oder? Mit dem man reden kann, der anpacken kann, der geduldig ist, der mit seiner Frau betet und Bibel liest. Und was passiert dann in der Ehe? Dann holt einen der Ehealltag ein. Und ich musste feststellen, ich selbst bin ja nicht der perfekte Ehemann. Ich selbst bin ja nicht der perfekte Ehemann. Ich möchte in dieser Predigt gerne auf der einen Seite immer wieder Bezug nehmen auf das, was die Bibel uns sagt und auf das, was Gottes Wort uns anbietet. Aber ich werde auch darüber hinausgehen und heute nicht eine Auslegungspredigt halten, also einen Text einfach auslegen, sondern ich möchte wirklich über dieses Thema mit uns nachdenken. Was stärkt unsere Beziehungen? Und ich glaube, wenn wir uns darüber nachdenken, was unsere Beziehungen prägt, was unsere Ehe und unser Verständnis von Ehe prägt, dann ist es keine Überraschung, wenn ich damit anfange, dass wir selbst unsere Ehen prägen, oder? Mit unserer Persönlichkeit, mit unseren Erwartungen, mit unseren Erfahrungen. Also, ich habe viele Vorstellungen, wie eine Ehe läuft, mit dem verbunden, was ich bei meinen Eltern erlebt habe, natürlich. Und ich habe vieles von dem, was ich natürlich als Persönlichkeit bin, bin ich, weil ich zu Hause so geprägt wurde, oder? Also wie man zum Beispiel Ordnung hält. Eine der ersten Streitereien, an die ich mich erinnern kann, wirklich vehementen Streitereien, war die Tupperware, oder? Tupperware, oder erstens, wie wird es ausgesprochen, zwischen Deutschen und Schweizern, oder? Da gibt es da ja, meine Frau ist Schweizerin, dann verwendet man, wie viel braucht man davon und so weiter und so fort. Mich hat es zum Beispiel sehr geprägt, dass ich mit meinen Eltern streiten konnte. Viele finden Streiten einen negativen Begriff, ja, das war manchmal auch negativ, natürlich bin ich da auch schuldig geworden. Aber ich konnte mit meinen Eltern wirklich über vieles diskutieren. Und das finde ich cool, dass meine Eltern das zugelassen haben. Ich glaube, das hat mir geholfen. Dann prägt natürlich auch andere, was prägt unsere Ehe, unser Verständnis von Ehe, unsere Umwelt, unsere Vorbilder, die gesellschaftlichen Entwicklungen. Es gab ja diese Woche zum Valentinstag eine Ausgabe vom Club, zum Thema Sexflaute. Ich habe es nicht ganz geschaut, aber da war zum Beispiel ein Psychotherapeut, der hat sich gesagt, er findet sehr problematisch, dass diese ganze Pornografie Männer prägt und das dann auf die Ehefrauen übertragen werden. Unser Umfeld prägt uns, das merken sogar Nichtchristen, oder? Vorbilder, gesellschaftliche Entwicklung, eben unsere Vorstellung von Hochzeit, ich glaube, das ist wahnsinnig idealisiert. Wunderschön muss es sein. Ich sage zu den Paaren, die ich traue, ganz gerne, ich wünsche euch, dass es nicht der schönste Tag im Leben ist. Wenn wir das mal auf die Zunge zergehen lassen würden, der schönste Tag im Leben, das würde ja bedeuten, dass es nach der Hochzeit nur noch abwärts geht. Also, wollen wir uns das wirklich wünschen? Wollen wir das wirklich so sehen? Hollywood-Filme, Liebesfilme, wunderschön, vermute ich mal, für die, denen es gefällt. Aber das Problem bei diesen Filmen ist, oder? Die Geschichte läuft in etwa immer so. Das sind zwei, die können sich nicht kriegen. Irgendwie kriegen sie sich dann trotzdem nach vielen Kämpfen und Streitereien und Aufs und Abs. Und am Ende sind sie das Traumpaar. Und dann gehen sie zum Traualtar und dann hört der Film auf. Aber da beginnen unsere Ehen ja eigentlich erst. Oder? Und all das, was danach kommt, der Alltag wird ausgeblendet. Das sind Illusionen, das sind schöne Illusionen. Die kann man im Kino sich anschauen, aber damit kann man keine Ehe gestalten. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir unsere Ehen ganz bewusst von Gottes Vorstellung, von Gottes Wort, von Gottes Kraft, von seinen Zusagen und von seinen Erwartungen prägen lassen. Denn ich denke, und das ist mir ganz wichtig, Ehe ist Gottes Idee. Ganz am Anfang im Alten Testament sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch so alleine ist. Ich will ein Wesen schaffen, das ihm hilft und das zu ihm passt. Und ich finde, wir müssen uns doch auf der Zunge zergehen lassen, dass Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und er schafft Gemeinschaft. Und es ist tatsächlich keine Ausrede, wenn es dann immer wieder heißt, ja, das mit der Hilfe, das meint nicht Putzhilfe. Weil dieses Wort, was da verwendet wird, wird auch für Gott verwendet im Alten Testament, dass er Hilfe ist. Oder? Und das meint Ergänzung. Gott schafft da ein Miteinander und es sagt, es ist wichtig und gut, dass dieses Miteinander da ist. Und ich finde in der ganzen Bibel keine Abwertung der Ehe, so wie wir das hier manchmal in der Gesellschaft erleben, oder? Dass man sagt, ja, ist ja nicht so wichtig und so. Nein, die Ehe ist was ganz Zentrales, Wertvolles, Wichtiges, was von Gott geschaffen ist, was von Gott erdacht ist und was schützenswert ist. Wir können in Sprüche 5 zum Beispiel mal lesen, wie Männer gewarnt werden. Mein Sohn, hör mir zu und beherzige, was ich dir als Weisheit und Einsicht weitergebe. Dann wirst du gescheit und redest, was Hand und Fuß hat. Die fremde Frau lockt dich mit honigsüßen Worten, glatt wie Öl fließen sie von ihren Lippen, doch am Ende ist sie bitter wie Galle und tödlich wie ein beidseitig geschliffenes Schwert. Geh dieser Frau aus dem Weg, komm der Tür ihres Hauses nicht zu nahe. Vers 15, du hast doch deinen eigenen Brunnen, deine Quelle, die klares Wasser sprudelt, trink aus dieser Quelle. Willst du, dass ihr Wasser auf die Straße fließt? Willst du es etwa mit anderen teilen? Für dich allein soll es sprudeln. Freu dich an der Frau, die du jung geheiratet hast. Sie soll dir viele Kinder schenken. Anmutig wie eine Gazelle ist sie. Ihre Brüste sollen dich immer berauschen. In ihren Armen kannst du dich selbst vergessen. Und Sprüche 5 endet mit dem Satz, wer keine Selbstbeherrschung hat, kommt um. Seine bodenlose Dummheit bringt ihn ins Grab. Das sagt die Bibel über die Ehe. Sie warnt davor, diese wertvolle, kostbare Gemeinschaft so einfach aufs Spiel zu setzen, zu zerstören. Hier werden jetzt eher die Mechanismen angesprochen, die Männer vielleicht verführen. Bei Frauen gibt es ganz andere Mechanismen, oder? Das Reden über den Partner hinter seinem Rücken zum Beispiel. Auch das sind Dinge, die in der Bibel angesprochen werden, oder? Es gibt ja viele Texte, gerade auch in den Sprüchen, die betonen die Kraft der Worte, die Macht der Worte. Worte haben ja Macht. Wenn ich einer Frau sage oder wenn mir eine Frau sagt, ich liebe dich, dann bewirkt das ja was. Sprüche 12, Vers 18 heißt zum Beispiel, die Worte mancher Leute sind wie Messerstiche, die Worte weiser Menschen bringen Heilung. Oder? Sprüche 18, Vers 21, die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Wenn du an der Sprache Freude hast, kannst du viel durch sie erreichen. Worte haben Macht. Ich finde es einfach wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Ehe ist Gottes gute Idee und sie ist wertvoll und schützenswert. Ich kenne keine Abwertung der Ehe. Ich bin bei meiner Vorbereitung von dieser Predigt auf ein Buch gestoßen, was mich schwer beeindruckt hat. Es hat mich deswegen beeindruckt, weil es, also es gibt auch Bücher von Christen, die mich beeindrucken, aber ich finde es eigentlich eindrücklich, das hilft mir als Pastor, ich habe manchmal den Eindruck, ich kann Dinge als Pastor sagen, dann glaubt es mir niemand. Und wenn andere das sagen, dann glaubt man es dann doch. Genau, wir haben hier das Buch von Guy Bodenmann und Caroline Fuchs. Guy Bodenmann ist Paarforscher an der Universität Zürich. Caroline Fuchs ist die, die im Blick die 6 Fragen beantwortet. Die beiden haben ein Buch geschrieben, was im Beobachter Verlag erschienen ist, was Paare stark macht. Und ich finde, Es ist einfach faszinierend, was sie da drin schreiben. Sie schreiben zum Beispiel, ich habe extra mal ein paar Zitate mitgebracht, die Liebe ist ein Geschenk, sie ist kostbar und verdient, gehegt und gepflegt zu werden. Die Liebe ist ein Geschenk, sie ist kostbar und verdient, gehegt und gepflegt zu werden. Liebe ist wie ein Geschenk des Himmels, hüten Sie sie ein paar Leben lang wie einen kostbaren Schatz. Die haben 2003, ist jetzt zwar schon ein paar Jährchen her, eine Studie gemacht, wo es heißt, 97% der Menschen sagen, dass feste Partnerschaft gehört zu den wichtigsten Dingen im Leben. 80% sagen, die Ehe ist ein lebenslanges Engagement und kein Projekt auf Zeit. Und sie haben herausgefunden, eine stabile, glückliche Beziehung gehört zu den wissenschaftlich belegten Grundbedürfnissen des Menschen. Eine stabile, glückliche Beziehung gehört zu den wissenschaftlich belegten Grundbedürfnissen des Menschen. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir das doch wollen, wenn wir davon träumen, warum klappt es denn nicht? Ich denke, auf der einen Seite, davon bin ich als Christ überzeugt, ist es die Sünde, die immer wieder die zwischenmenschliche Gemeinschaft gefährdet und zerstört. Aber es ist auch ein falsches Bild von Ehe und von Eheideal, was wir haben. Bodenmann und Fuchs, ich habe übrigens mit meiner Frau auch schon an Studien von Key Bodenmann teilgenommen, finde ich sehr spannend. Die schreiben in ihrem Buch, wir putzen dreimal am Tag die Zähne, bringen unser Auto regelmäßig in den Service und besuchen Weiterbildungskurse, damit wir im Job auf den neuesten Stand bleiben. Von der Liebe aber erwarten wir, dass sie ein Selbstläufer ist. Und genau das ist das Problem. Auch wenn sich fast alle Paare lebenslange Liebe wünschen, sind verhältnismäßig wenige bereit, in diesen Traum auch Zeit und Energie zu investieren. Und es deckt sich mit meiner Erfahrung als Pastor, als Seelsorger, als Mensch, der Ehen vorbereitet, der gerne auch Menschen begleitet und unterstützt in Ehenkrisen. Auch Christen können Ehekrisen erleben, selbstverständlich. Und der ich eigentlich auch Menschen helfen möchte, Scheidungen zu verhindern. Und wenn das nicht gelingt, dann auch mit den Folgen zu leben. Aber ich glaube, wir müssen uns, wenn wir fragen, was stärkt unsere Beziehung, sind die zwei Schlüsselfragen eben eins, was stärkt unsere Beziehung und was bin ich bereit zu investieren? Und ich denke, ein Problem ist, dass wir die Idee einer problemfreien Beziehung haben. Ich zitiere gerne nochmal, ich glaube zum letzten Mal, Bodenmann und Fuchs. Die meisten Leute erwarten, dass sie von der Liebe wie von einer großen warmen Welle durchs Leben gespült werden. Dabei genießen sie die wärmende Sonne, die ohne Unterbruch herabscheint. Und so schön dieses Bild ja auch sein mag, es entspricht nicht der Wirklichkeit. Die Liebe ist kein lauschiges Wellenreiten in einem Inselparadies, sondern eher vergleichbar mit einer Kletterpartie in den Alpen. Jetzt muss ich zugeben, ich kann nicht klettern. Also Bergwandern, also da so auf den hohen Kasten. Aber ich will nicht lügen, aber ich glaube, wie hoch ist der Sentis? Auf dem Sentis war ich schon mal mit der Bahn, aber also ich bin wirklich kein berühmter Bergwanderer, schon gar kein Kletterer damit Geschirr, aber ich verstehe, was das heißt. Oder eine Wanderung in den Bergen, eine Bergtour, das ist Anstrengung. Das kostet mich was. Da tue ich nicht nebenher irgendwas anderes machen, oder? Ich studiere nebenher noch, ich schreibe noch eine Doktorarbeit. Da kann ich nicht nebenher während der Bergwanderung da ein weiteres Kapitel schreiben. Ich kann vielleicht drüber nachdenken, aber dann kann ich nicht gleichzeitig mit irgendjemand reden. All die Sachen sind ja, relativ einsichtig und klar. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns bewusst machen, unsere Beziehungen werden stark, wenn wir aus Gottes Kapital schöpfen. Wenn wir bereit sind zu investieren und wenn wir es wagen, in Anführungszeichen, der Wirklichkeit unserer Beziehung zu begegnen. Das Letzte soll keine Drohung sein oder ein pessimistischer Blick, ich werde es dann gleich noch erklären. Aus Gottes Kapital schöpfen, was meine ich damit? Wir lesen Epheser 5, Vers 1 bis 2, dass wir in dem, was wir uns tun, Gott zum Vorbild nehmen sollen. Da heißt es, nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild, ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein, denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Das klingt vielleicht nach einem hohen Anspruch. Und das ist auch, glaube ich, ein hoher Anspruch. Aber was Paulus hier schreibt, beruht auf der Überzeugung, dass wir in der Lage sind zu lieben, weil wir schon geliebt sind. Dass wir in der Lage, von Gott selbst in die Lage versetzt werden, das zu tun, was ihm gefällt. Dass das, was wir zu tun gedenken, nicht die Voraussetzung dafür ist, dass Gott uns liebt, sondern dass wir von Gott bereits geliebt sind. Ich glaube, Liebe ist nichts, was wir einfach von uns leisten können. Ich glaube, Liebe müssen wir erfahren und dann können wir auch lernen, sie an andere weiterzugeben. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir anfangen, aus Gottes Kapital zu schöpfen, dass wir Gottes Liebe neu verstehen und für uns annehmen. Niemand von uns muss sich Gottes Liebe verdienen. In Johannes 3, Vers 16 steht, also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab. Und im Johannesevangelium ist diese Welt nicht die perfekte Welt, sondern die kaputte Welt, die Welt, die Jesus ablehnt. Und diese Welt liebt Gott. Im ersten Johannesbrief heißt, das ist die Liebe, dass er uns zuerst geliebt hat, bevor wir ihn geliebt haben. Er ist für uns gestorben, als wir noch seine Feinde waren, sagt Paulus. Und es geht nie in unserem Leben darum, dass wir uns die Liebe Gottes verdienen müssten. Nur damit wir uns richtig verstehen, ich habe keine rosa-rote Brille auf, wenn ich um das Thema Liebe rede. Zu Gottes Liebe gehört seine Wahrheit genauso dazu. Liebe sagt nicht immer nur, ach, du bist ja alles gut und perfekt und wunderschön, sondern Liebe legt manchmal auch den Finger auf die wunden Punkte. Liebe ist durchaus in der Lage zu sagen, ich bin nicht einverstanden mit deinem Verhalten. Du bist schuldig geworden. Liebe, Gottes Liebe ist vereinbar mit Jesu Tod am Kreuz und das war kein Sonntagsspaziergang. Jesus hat gerungen mit dem Vater, ob er diesen Weg wirklich gehen soll, und hat gesagt, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und dann wurde er gegeißelt und ist ans Kreuz gegangen und ist gestorben. Und der Tod am Kreuz, der wird von Zeitgenossen, die Hinrichtung durch die Römer, das wird als ein brutaler Tod beschrieben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab. Gottes Liebe beinhaltet seine Wahrheit, die Klarheit, dass wir erkennen, wir sind nicht so, wie wir sein sollen, aber auch, dass er uns Vergebung anbietet. Gottes Liebe beinhaltet die Kraft des Heiligen Geistes, dass der Heilige Geist selbst Wohnung in uns nimmt. Wir müssen ja immer wieder darüber erschrecken, wenn Paulus sagt, euer Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes, sagt ja Paulus. Oder er soll es sein. Und er verbindet es ja im ersten Korintherbrief mit der Frage, ob es okay ist, als Mann zum Prostituierten zu gehen oder nicht. Und er sagt, nein. Dein Körper ist die Wohnung des Heiligen Geistes. Er sagt nicht nur Wohnung, sondern Tempel. Als Jude, wie viele Tempel gab es denn? Wir kennen ja zig Kirchen hier. Wie viele Kirchen habt ihr? Zig, oder? Überall, wo wir hinkommen, hat es Kirchen. Im Judentum gab es zwar Synagogen, aber es gab nur einen Ort der wahren Gottesanbetung. Das war der Tempel. Dieser Tempel, dort wurden Opfer dargebracht. Dort war das Allerheiligste. Dort war das Zentrum des Judentums. Das war keine x-beliebige Wohnung. Und dann sagt Paulus, euer Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Hallo? Verstehen wir diese Radikalität, dass ein Jude sowas sagt? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, wir dürfen aus Gottes Kapital schöpfen. Wir müssen doch als Christen, wenn wir Gott eingeladen haben, Herr unseres Lebens zu werden, wenn wir um Vergebung gebeten haben für unsere Schuld, dann müssen wir auch das Geschenk des Heiligen Geistes annehmen und damit rechnen, dass er in uns wohnt und die Kraft hat, uns zu verändern. Und wenn wir selbst Vergebung erfahren haben, dann können wir auch anderen vergeben. Ich sage nicht, dass das immer einfach ist. Aber ich glaube, dass wir aus der Kraft des Heiligen Geistes das lernen können, zu vergeben. Wenn wir bereits geliebt sind, dann sind wir nicht abhängig auf Gedeih und Verderben, dass andere uns bestätigen und lieben, sondern dann sind wir ja schon von Gott her jemand. Ich glaube, Liebe ist nichts, was wir einfach leisten können, sondern wir müssen immer wieder uns dafür entscheiden, aus Gottes Kapital zu schöpfen. Und ich glaube, Liebe heißt auch, dass wir immer wieder Ja zueinander sagen. Wenn ich mich so zurückerinnere an die Zeit, wo ich meine Frau kennengelernt habe, natürlich war ich verliebt in sie, aber es war nicht irgendwie Liebe auf den ersten Blick. Und dann haben wir sofort geheiratet in der Ausbildungsstätte, wo meine Frau studiert hat. Da ist mal einer nach vorne gegangen. Ich bin bis heute schockiert. Einer nach vorne gegangen, der war nicht mit der Freundin zusammen, hat einen roten Strauß Rosen in der Hand gehabt und hat sie gefragt, willst du die Mutter meiner Kinder werden? So ist es bei mir nicht gelaufen. Das war auch die falsche Frage, finde ich. Ich sage nicht, dass der Staat dafür verantwortlich ist, aber das Paar ist inzwischen getrennt. Aber bei mir war das so, dass ich immer wieder Ja gesagt habe zu meiner Frau. Nicht nur einmal. Nicht nur in diesem einen Gottesdienst, sondern dass man immer wieder Ja sagt. Also vielleicht bin ich da auch ein bisschen ein Exot, aber mir ging es so, dann hat man die Schwiegereltern kennengelernt oder nichts gegen meine Schwiegereltern, aber dann überlegt man sich, ja, so wie die Mutter aussieht, sieht vielleicht dann die Frau dann irgendwann auch mal aus. Oder, ist keine Prognose, in meinem Fall wäre das auch nicht so schlimm. Aber ich finde, es ist ja kein Gesetz. Was ich damit sagen will, ist, man macht sich so seine Gedanken. Oder man sieht dann, wenn man eine Frau das erste Mal trifft, dann ist man vielleicht beeindruckt. Irgendwann merkt man, ja, die hat ja auch Ecken und Kanten. Irgendwann merkt man, aha, die hat nicht nur coole Kleider, die hat irgendwie auch komische Kleider. Oder hat manchmal... ja, ich will damit einfach sagen, ich glaube, so eine Beziehung ist ja nur möglich, wenn wir immer wieder Ja zueinander sagen. Und ich denke, das darf bei der Hochzeit nicht aufhören. Und ich denke, deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, immer wieder der Wirklichkeit unserer Beziehung ins Auge zu schauen und uns füreinander zu entscheiden, Ja, fröhlich Ja zueinander zu sagen. In dem Buch von Bodenmann und Fuchs gibt es ein Kapitel, das ist überschrieben mit Investition ins Wir. Sie sind der Überzeugung, man muss ins Wir investieren. Investition meint dabei nicht, wenn ich etwas einbezahle, bekomme ich mehr zurück. Oder? Es ist nicht so das Schielen auf die Rendite. Sondern es geht um die Frage, was bin ich bereit zu geben, damit unser Wir gelingen kann. Ich glaube, die Bibel beschreibt das auch, dass es eine Investition ins Wir braucht. Vielleicht mit anderen Worten. Aber ich lese euch gerne mal einige Verse aus Epheser 5, 21 bis 33 vor. Da heißt es, ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Investition ins Wir. Ich glaube, wenn wir diesen Text lesen als Zeitgenossen, dann haben wir ganz schnell Probleme wahrscheinlich mit der Sprache. Da ist von Unterordnung und Haupt die Rede. Was wir hören, ist Erniedrigung und Chef. Ich glaube nicht, dass Paulus das meint. Ich glaube, wir hören das nur so. Was Paulus hier ausspricht, ist, sagt, wenn euer Miteinander gelingen muss, dann braucht es den Wunsch, eine Gemeinschaft zu gestalten. Dann braucht es jemand, der das Haupt ist und jemand, der sich unterordnet. Ich denke, wir interpretieren diesen Text ganz viel hinein, oder? In meiner Schule, im Gymnasium, hat man sich immer erzählt, dass der Direktor, den wir da hatten, der da immer nur mit Anzug und Krawatte rumgelaufen ist, dass wenn der nach Hause kommt, dass der sich dann im Feinrippunterhemd mit der Bierdose und in den Pantoffeln vor dem Fernseher sitzt und dass seine Frau ihn bedienen würde. Ich glaube, das meinen wir, wenn wir das lesen, oder? Die Bibel sagt davon überhaupt nichts. Die Bibel sagt überhaupt nichts davon, dass der Mann daheim von seiner Frau bedient werden soll, wie der Chef von irgendeinem Sklaven. Die Bibel spricht davon, dass wir uns gegenseitig unterordnen sollen, dass wir einander lieben sollen. Und wenn wir das genau lesen, dann heißt es ja da, dass der Mann bereit sein soll, sein Leben für die Frau hinzugeben. Dass Jesus mit seiner Lebenshingabe das Vorbild dafür ist. Und ich möchte uns wirklich ermutigen, dass wir das verstehen. Es geht hier darum, dass wir uns in das Wir investieren. Dass wir bereit sind, uns dem anderen hinzugeben. Leider höre ich immer wieder, dass der andere ja das Problem ist. Wenn der andere anders wäre, dann wäre die Ehe auch besser. Ich glaube, dass das eine Lüge ist. Ich glaube, dass wir uns damit selbst betrügen. Ich sage nicht, dass die anderen immer besser sind. Aber ich glaube, wir müssen bei uns anfangen. Wir müssen anfangen, uns selbst beim Wort zu nehmen. Wir müssen anfangen, bereit zu sein, an uns zu arbeiten. Für uns Verantwortung zu übernehmen. Wenn wir was falsch machen, um Vergebung zu bitten. Und vor allem auf unser Herz aufpassen. Denn das, was wir übereinander denken, das prägt auch unser Verhalten. Jesus hat mal gesagt, nicht das Äußerliche ist die erste Sünde, oder? Sondern er hat gesagt, Ehebruch kommt aus deinem Herzen. Verleumdung kommt aus deinem Herzen. Stolz kommt aus deinem Herzen. Betrug beginnt in deinem Herzen. Und deswegen sagt er auch die Sprüche zum Beispiel, mehr als alles achte auf dein Herz. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. Investition ins Wir beginnt nicht mit der Frage, was kann der andere mir geben, sondern was kann ich dem anderen geben, damit unsere Beziehung gelingen kann. Ich möchte zum Schluss einige praktische Gedanken weitergeben. Was können wir praktisch tun? Ich denke, das war jetzt bisher nicht unpraktisch, aber ich möchte einfach das noch mehr zuspitzen. Ja, ich will. Ich glaube, das ist ein Satz, den wir immer wieder sagen müssen. Das sagt Gott uns ja zu uns. Gott kommt ja nicht in diese Welt, um uns zu retten, weil wir alle so tolle Kerle sind. Sondern weil er uns liebt, weil er sagt, ja, ich will dir ermöglichen, wieder mit mir zu leben. Ja, ich will dir wieder ermöglichen, deine Gaben einzusetzen. Gottes Liebe ist nicht harmlos, aber sie ist unsere Rettung. Ja, ich will. Ich glaube, das Wichtigste, was wir füreinander tun können, ist, da kommt was zuerst, was ich eigentlich nicht zuerst haben will. Ja, genau. Das Wichtigste, was wir füreinander tun können, und ich sage Ihnen da überhaupt gar nichts Neues, ich glaube, das wissen wir alle, ist Zeit miteinander verbringen als Ehepaar. Das ist ihnen meistens ja überhaupt gar kein Problem, wenn man verliebt ist in der Zeit von der Freundschaft. Meine Frau und ich haben über 3 Jahre hinweg eine Fernbeziehung geführt und wir haben viel am Telefon miteinander geredet. Damals in Deutschland kamen so diese Billigvorwahlen auf, oder? Wir haben Geld investiert und Zeit investiert. Ich habe ihr da Bücher vorgelesen. Sie ist während dem Telefonieren mit mir eingeschlafen. Wir haben da Zeit investiert. Zeit. Ich glaube, ein Schlüssel ist Zeit. Das sagen Rie Bodenmann und Fuchs, Caroline Fuchs sagen, wenn die Zeit fehlt, dann können wir uns nicht mehr austauschen miteinander. Und Studien zeigen, dass Ehepaare, und das ist wirklich so, im Laufe der Zeit vielleicht 4-5 Minuten pro Tag miteinander über wesentliche Dinge reden. Wesentliche Dinge. Damit meine ich nicht, wer bringt den Kompost raus, wer bringt die Kinder zur Schule, sondern was habe ich erlebt, was bewegt mich, was fühle ich, was macht mir Sorgen, wovor habe ich Angst, worauf freue ich mich. Damit meine ich nicht die Urlaubsplanung, sondern ich meine diese wirkliche Nähe, das Anteilnehmen und das Anteilgeben aneinander. Ich weiß zum Beispiel, meine Eltern, die haben keinen Eheabend gehabt, aber mein Vater, der ist ziemlich früh arbeiten gegangen und ist dann auch rechtzeitig, so um 4:30 ist er dann immer daheim gewesen und die haben miteinander Kaffee getrunken und haben miteinander geredet und haben sie da erzählt und haben miteinander gestritten. Das haben wir dann manchmal auch alles mitbekommen. Ich habe auch mitbekommen, wie sie sich versöhnt haben. Natürlich haben wir nicht alles mitbekommen, aber Zeit ist ein Schlüssel. Zeit ist ein Schlüssel. Nicht die Blumen am Valentinstag. Ich finde, Blumen sind ganz wichtig, oder? Wenn meiner Frau es wichtig ist, dass ich ihr Blumen schenke, dann kann ich das organisieren, dass ich das mache. Ich frage mich immer, warum soll das so ein großes Problem sein? Wir alle haben inzwischen ein Smartphone, wir können uns Terminwiederholungen geben, wir können planen, jederzeit planen, wann möchten wir unserer Frau einen Blumenstrauß schenken. Dann lassen wir uns eine Terminerinnerung schenken. Da denkt die Frau, das ist ja gar nicht romantisch. Das muss ja nicht romantisch sein, das muss von Herzen kommen. Gleichzeitig finde ich, wenn eine Frau gerne einen Blumenstrauß möchte, dann kann sie doch zu ihrem Mann sagen, du könntest mir mal bitte wieder einen Blumenstrauß schenken. Deswegen ist das doch nicht weniger von Herzen und weniger von Liebe. Warum muss das immer so alles ideal und verblumt sein? Also ich habe meiner Frau zum Valentinstag 2 Avocados geschenkt. Erstens, das war reiner Zufall. Erstens, weil ich ihr grundsätzlich keine Blumen am Valentinstag kaufe, weil das finde ich, da streike ich, die kriegt sonst Blumen. Und zweitens habe ich es einfach gesehen auf unserer Einkaufsliste, meine Frau ist gerade schwanger, wir erwarten im März unser 3. Kind und da stand, dass sie Lust hat auf Avocado, also habe ich die gekauft. Das war wirklich reiner Zufall. Genau, Zeit miteinander verbringen. Meine Frau und ich machen eine relativ krasse Methode. Ist, glaube ich, von einem Psychoanalytiker oder Psychotherapeuten entwickelt worden. Ich weiß nicht, ob der Mann Christ ist, aber ich finde, das ist eine gute Methode. Die heißt Zwiegespräch. Wir haben, ich erzähle das kurz, wen das genauer interessiert, dem kann ich gerne Anleitung schicken. Hier habe ich da einen Podcast dazu. Wir haben jede Woche, haben wir in unserem Terminkalender 2 Termine füreinander reserviert. Wir haben wirklich jede Woche einen Eheabend. Ich hätte das früher nie gedacht, aber ich bin absolut Fan davon. Und zwar der erste Termin ist der Haupttermin und der zweite Termin, den wir haben, ist der Ausweichtermin. Denn wenn wir das uns nur vornehmen, es kommt sicher was dazwischen. Also unser Haupttermin ist der Donnerstagabend und der Ausweichtermin ist der Sonntagabend. Genau. Was wir machen, das Zwiegespräch, das ist eine ziemlich krasse Methode, habe ich gesagt, die funktioniert so, dass man jeweils 15 Minuten erzählt, der eine Partner, nach bestimmten Regeln. Die Regeln heißen zum Beispiel, ich über mich. Also ich rede nur über mich. Es geht um die Vermittlung von Selbstporträts. Ich erzähle, was ich erlebt habe, was ich fühle, was mir ans Herz geht. Nicht nur, was ich tue, sondern auch, was mir wichtig ist. Und meine Frau hört zu. Danach wird gewechselt. 15 Minuten darf sie reden und ich höre zu. Es gibt keine Rückfragen und keine Ratschläge. Sondern es geht um den Austausch von Selbstporträts. Das machen wir dreimal, also offiziell geht das Gespräch 1,5 Stunden, jeweils mit 15 Minuten Rede- und Zuhörzeit. Und es hat sich bei uns bewährt und institutionalisiert. Ich sage nicht, dass jeder das so machen muss. Aber ich finde, das ist eine Investition, die ist unsere Ehe wert. Ich bin jetzt seit 11 Jahren verheiratet, dieses Jahr wären es 12 Jahre. Wir haben das mal eine Zeit lang, als unsere ersten Kinder dann auf die Welt kamen, haben wir damit aufgehört. Dann haben wir gemerkt, das fehlt uns. Wir brauchen das. Wir reden sonst nicht über wesentliche Dinge miteinander. Genau. Das ist eine Methode. Man kann zwei Gedanken noch aus dem Buch von Fuchs und Bodenmann, Geschichte schreiben. Man nimmt sich eine Stunde Zeit, macht eine Tabelle, 3 Kategorien, das hat uns stark gemacht, das verbindet uns, das wollen wir erleben. Jeder notiert sich auf seinem Blatt jeweils 3 Dinge, das hat uns stark gemacht, das verbindet uns, das wollen wir erleben und danach redet man darüber. Eine Methode, um Zeit miteinander zu verbringen. Natürlich kann man auch einfach Karten miteinander spielen oder irgendwas anderes machen. Kino gehen ist nicht so gut, weil es nicht so kommunikativ. Tatort gucken auch nicht. Oder eine zweite Methode, man kann sich überlegen, was ist mir wichtig. Man nimmt 12 Karten, schreibt je einen Begriff da drauf. Zum Beispiel, was ist für unsere Beziehung wichtig? Nähe, Treue, Ehrlichkeit, Freiheit, Abwechslung und so weiter. Danach baut man eine Pyramide aus diesen Karten. An der Spitze ist die wichtigste Karte, unten sind die weniger wichtigsten Karten. Und dann schaut man sich das Ergebnis an. Jeder macht es für sich, diskutiert es und beobachtet es. Erst Liebesglück, dann Ehefrust. Ich wollte heute Morgen uns ein Stück weit den Druck nehmen, dass alles perfekt sein muss, von Anfang an. Und ich wollte uns Wege zeigen, auch auf Grundlage von Gottes Wort, aber auch auf Grundlage von dem, was Wissenschaftler sagen, dass von dem, was erfahrene Ehetherapeuten sagen, dass es Wege gibt in ein gutes Miteinander. Ich glaube, niemand von uns muss die Traumehe führen. Aber ich glaube, wir sind dazu berufen, füreinander ein Segen zu sein. Vielleicht ist die Hauptfrage in der Ehe gar nicht, wie kann ich glücklich werden, sondern wie kann ich meiner Frau helfen, Jesus nachzufolgen. Vielleicht ist die Hauptfrage in unserer Ehe gar nicht, wie kann ich glücklich werden, sondern wie kann ich meiner Frau helfen, Jesus nachzufolgen und ihre Berufung zu leben. Ich denke, da ist es wichtig, dass wir anfangen, aus dem Kapital Gottes zu schöpfen. Wer Vergebung erfahren hat, der kann Vergebung weitergeben. Wer Liebe erlebt hat, der kann lieben. Wer liebevoll die Wahrheit gesagt bekommen hat, den Spiegel vorgehalten hat, der kann auch kritisieren. Wer liebevoll die Korrektur des Heiligen Geistes erlebt hat, der kann auch dafür beten, dass der andere die Kraft des Heiligen Geistes erfährt. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir den Mut bekommen, der Wirklichkeit unserer Beziehung in die Augen zu schauen. Und wenn es jetzt im Moment halt nicht so perfekt ist, dann ist es halt im Moment nicht so perfekt. Aber wir können ja nach Wegen suchen, wie es besser wird, wie es weitergeht. Wir können Hilfe annehmen. Nicht vergessen, am Anfang haben wir eine Unmenge Geld in einen Tag investiert. Warum nicht Geld und Zeit in unsere Beziehung investieren? Warum darauf warten, bis alles zu spät ist? Ich glaube, es ist entscheidend, dass wir Gott bitten, dass er uns Weisheit gibt, dass wir bereit werden, uns gegenseitig unterzuordnen, wirklich Haupt zu sein, wirklich Mann zu sein, wirklich Frau zu sein. Und ich möchte gerne schließen noch mit, ich möchte gerne damit schließen. Was können wir praktisch tun? Ja, ich will Zeit verbringen. Das Zwiegespräch ist eine Methode. Geschichte schreiben, das ist mir wichtig. Ich möchte uns einladen, nicht aufzuhören, uns in den anderen zu investieren. Ich möchte uns ermutigen, dort, wo wir versagt haben, Vergebung in Anspruch zu nehmen. Und ich möchte uns ermutigen, dort, wo wir eine Not haben, Hilfe anzunehmen. Ich möchte gern beten. Vater im Himmel, du hast die Ehe geschaffen und das ist deine Idee und das ist sowas Wertvolles, sowas Kostbares, sowas Geniales, das wir einander haben dürfen. Und du siehst, ja, dass wir an unterschiedlichen Punkten in unserem Leben stehen und dass wir vielleicht Erfahrungen mitbringen, die nicht so gut waren oder selber schuldig geworden sind oder vielleicht auch gerade am Anfang stehen oder gar nicht weiter wissen. Herr, das, was ich heute Morgen allgemein gesagt habe, das kannst du auch übersetzen in jede einzelne Situation. Danke, Herr Jesus, dass es Wege gibt aus der Krise. Danke, dass es Wege gibt, um stabile Ehen zu bauen. Danke, Herr Jesus, hast du uns ein Beispiel gegeben, was es heißt, einander zu lieben. Danke, Herr Jesus, haben wir Vergebung erfahren von dir. Danke, Herr Jesus, dürfen wir aus deiner Kraft leben und schöpfen. Danke, Heiliger Geist, wohnst du in uns und willst dort nicht einfach nur Besucher sein, sondern mitherrschen und mitregieren. Danke, Vater im Himmel, für deine Geduld und dafür, dass du deinen Sohn gesandt hast, um uns zu retten. Danke, Herr Jesus, für diesen Tag und dass dieser Tag wieder eine neue Chance ist, deinen Willen zu tun, auch in unserer Ehe. Amen.